Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Zahnmedizin up to date. Heute mit dem Beitrag Häusliche Gewalt – Möglichkeiten der Intervention von Uwe Schmidt und Christine Erfurt. Einleitung und Begriffsbestimmung.
Jährlich verlieren mehr als 1,6 Millionen Menschen weltweit ihr Leben durch Gewalt. Sie ist damit die häufigste Todesursache für Menschen zwischen dem 15. und 44. Lebensjahr. Gerade weil Gewalt so allgegenwärtig ist, wird sie häufig als ein unvermeidlicher Teil der menschlichen Existenz angesehen, eine Tatsache, auf die reagiert wird, anstatt sie zu verhindern. Eine bedeutende Rolle spielt auch die Gewalt gegen den Lebenspartner, die ausnahmslos in allen Ländern, allen Kulturen und allen sozialen Schichten vorkommt. Ganz überwiegend handelt es sich hierbei um Gewalt gegen Frauen, aber auch Männer sowie Partner in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften können Opfer von Gewalt werden. Seit den 1980er Jahren erfolgte eine zunehmende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Gewaltphänomen. In zahlreichen europäischen Ländern wurden umfassende nationale Prävalenzstudien zur Gewalt gegen Frauen durchgeführt. Die Bundesregierung stellte 2004 die Ergebnisse der ersten deutschen repräsentativen Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland als Bestandteil des Nationalen Aktionsplans zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen von 1999 vor. In der Studie Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland wurden in einer repräsentativen Stichprobe über 10.000 Frauen von 16 bis 85 Jahren in ganz Deutschland umfassend zu ihren Gewalterfahrungen, ihrem Sicherheitsgefühl und ihrer psychosozialen und gesundheitlichen Situation befragt. In der Studie wurden die Gewaltformen körperliche, sexuelle und psychische Gewalt sowie sexuelle Belästigung erfasst. Dabei konnte folgende Gewaltprävalenz festgestellt werden. Vor dem Hintergrund der oben beschriebenen Methodik zur Erfassung von körperlicher Gewalt haben 37% aller Befragten Handlungen körperlicher Gewalt und Übergriffe ab dem 16. Lebensjahr erlebt. 13% der befragten Frauen gaben an, seit dem 16. Lebensjahr Formen von sexueller Gewalt erlebt zu haben, die sich auf die enge Definition strafrechtlich relevanter Formen erzwungener sexueller Handlungen beziehen. 40% der befragten Frauen haben, unabhängig vom Täter-Opfer-Kontext, körperliche oder sexuelle Gewalt oder beides seit dem 16. Lebensjahr erlebt. Unterschiedliche Formen von sexueller Belästigung haben 58% der Befragten erlebt. 42% aller befragten Frauen gaben an, Formen von psychischer Gewalt erlebt zu haben. Rund 25% der in Deutschland lebenden Frauen haben Formen körperlicher oder sexueller Gewalt durch aktuelle oder frühere Beziehungspartnerinnen oder Partner erlebt. Ähnliche Ergebnisse wurden auch in anderen Studien erhoben. Beispielhaft sei auf eine Studie aus den USA verwiesen. In 11 Notaufnahmen zufällig ausgewählter Krankenhäuser wurden 3.455 Frauen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr nach ihren Gewalterfahrungen befragt. 2,2% der befragten Frauen berichteten über akute Misshandlungen, 14,4% über körperliche Misshandlung oder sexuellen Missbrauch innerhalb des vergangenen Jahres und 36,9% über emotionale oder körperliche Misshandlung in der Vergangenheit. Da die Gewalt im sozialen Nahraum gegen Erwachsene anderen rechtlichen Bedingungen als Gewalt gegenüber Kindern unterliegt und unterschiedliche Handlungsoptionen resultieren, werden diese Problemfelder in der wissenschaftlichen Bearbeitung eigenständig behandelt. Gleichwohl bestehen natürlich Überschneidungen, die in der Praxis Beachtung finden müssen. Unter häuslicher Gewalt werden Gewaltdelikte in bestehenden, sich auflösenden oder aufgelösten partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Erwachsenen unabhängig vom eigentlichen Tatort verstanden. Zur häuslichen Gewalt zählen auch Gewaltdelikte zwischen erwachsenen Menschen, die in einem Angehörigenverhältnis bzw. engen sozialen Beziehungen zueinander stehen. Kindesmisshandlung ist eine nicht zufällige, bewusste oder unbewusste gewaltsame körperliche oder seelische Schädigung, die in Familien oder Institutionen geschieht, die zu Verletzungen, Entwicklungsverzögerungen oder sogar zum Tode führt und die somit das Wohl und die Rechte eines Kindes beeinträchtigt oder bedroht. Häusliche Gewalt ist kein singuläres Ereignis, sie entwickelt eine Eigendynamik, die als Kreislauf der Gewalt beschrieben wird. Nach Walker beginnt dieser Kreislauf mit der Phase des Spannungsaufbaus. Es folgt die Phase des Gewaltausbruchs, an die sich die Reue-, Entschuldigungs- und Entlastungsphase anschließt. Insbesondere die Phase der Reue und der Entschuldigung macht es dem Opfer häuslicher Gewalt schwer, sich aus dieser Gewaltbeziehung zu lösen. Phase des Spannungsaufbaus. Die Spannung baut sich über allgemeine Themen des Alltags auf. Es kommt zu verbalen Beleidigungen. Typisch ist in dieser Phase ein willkürlicher Wechsel des Verhaltens auf Seiten des Täters zwischen liebevoll zugewandt und aggressiv kontrollierend. Das Opfer versucht, die Situation zu kontrollieren, dem Täter entgegenzukommen bzw. kritische Situationen zu vermeiden. Phase des Gewaltausbruchs: Eskalation der Spannung mit offenem Gewaltausbruch und physischer Misshandlung. Unter Umständen können schwere bis zu tödliche Verletzungen resultieren. Phase der Reue und Versöhnung: Der Täter entschuldigt sich, beschwichtigt und zeigt Bemühungen zur Aufrechterhaltung der Beziehung. Die Täter sind ganz überwiegend männlich, die Hauptopfergruppe sind Frauen. Daneben gibt es aber weitere Opfergruppen: männliche Partner, Partnerinnen und Partner aus gleichgeschlechtlichen Beziehungen, ältere Familienangehörige, erwachsene Kinder, die von ihren Eltern gewalttätig behandelt werden, erwachsene Geschwister, Angehörige mit Behinderungen oder Betroffene mit Migrations- und Fluchterfahrung. Häusliche Gewalt ist unabhängig von sozialer Schicht, Bildungsstand, Einkommen, Alter, kulturellem Hintergrund und sexueller Orientierung. Komplexe Problemkonstellationen, besondere Lebenssituationen oder Umbruchphasen im Lebenslauf können die Vulnerabilität für Gewalterfahrungen potenziell erhöhen. Hierzu zählen unter anderem Schwangerschaft und Mutterschaft, Behinderung, Krankheit, hohes Alter, ungesicherter Aufenthalts- oder Minoritätenstatus sowie Migrationshintergrund. Das Ausmaß häuslicher Gewalt ist nicht bekannt. Es wird zwischen einem Hellfeld und einem Dunkelfeld unterschieden. Das Hellfeld ist durch die in der polizeilichen Kriminalstatistik erfassten Fälle definiert. In den letzten Jahren war ein kontinuierlicher Anstieg der erfassten Fallzahlen zu verzeichnen. Das Landeskriminalamt Sachsen registrierte im Jahr 2006 1.554 Fälle. Im Jahr 2011 war in Sachsen ein Anstieg auf 2.831 Straftaten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt zu beobachten. Bei 67% der erfassten Fälle handelte es sich um Körperverletzungsdelikte. Die Berliner Polizei registrierte im Jahr 2013 insgesamt 15.971 Fälle häuslicher Gewalt. Dem Gesundheitswesen kommt bei der Bekämpfung häuslicher Gewalt eine besondere Bedeutung zu. Betroffene häuslicher Gewalt sehen ihren Arzt sowie andere medizinische Fachkräfte als ersten Ansprechpartner für ihr Problem, ohne jedoch von selbst das Gespräch zu suchen. Die Einrichtungen der gesundheitlichen Versorgung werden von allen Bevölkerungsschichten unabhängig von sozialer Lage, Geschlecht und Alter aufgesucht. Gewaltbetroffene können hier erreicht werden. Im Rahmen der medizinischen Versorgung können die Ursachen bestehender Verletzungen sowie Einflussfaktoren für Beschwerden und Erkrankungen erforscht und Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Gewalteinwirkungen eingeleitet werden. Ende der 1990er Jahre gründete sich in Berlin die Initiativgruppe Signal, die sich zum Ziel gesetzt hatte, Modelle zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von gewaltbetroffener Frauen zu entwickeln und im Gesundheitswesen zu verankern. 1999 wurde in der Bundesrepublik Deutschland im Berliner Universitätsklinikum Benjamin Franklin das erste Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt etabliert. Signal steht hierbei für die zentralen Handlungsschritte und Ziele der Intervention in kurzer, einprägsamer Form. S. Sprechen Sie die Patientin an, signalisieren Sie ihre Bereitschaft. Frauen öffnen sich, wenn sie spüren, dass ihre Situation verstanden wird. I. Interview mit konkreten, einfachen Fragen. Hören Sie zu, ohne zu urteilen. Den meisten Frauen fällt es schwer, über Gewalterlebnisse zu sprechen. G. Gründliche Untersuchung alter und neuer Verletzungen. Verletzungen in unterschiedlichen Heilungsstadien können Hinweise auf häusliche Gewalt sein. N. Notieren und dokumentieren Sie alle Befunde und Angaben, sodass sie gerichtsverwertbar sind. A. Abklären des aktuellen Schutzbedürfnisses. Schutz und Sicherheit für die Patientin sind Grundlage und Ziel jeder Intervention. L. Leitfaden mit Notrufnummern und Unterstützungsangeboten anbieten. Frauen werden zu einem für sie richtigen Zeitpunkt von ihnen Gebrauch machen. Eine Befragung von 806 Patientinnen einer Berliner Rettungsstelle ergab, dass 67% der Befragten im Fall von Gewalt in Ärzten und Pflegekräften wichtige Ansprechpartner sehen. Allerdings waren demgegenüber nur 7,5% der Frauen jemals von ihrem Arzt nach Gewalterfahrungen befragt worden. Das Signalinterventionsprogramm etablierte einen Handlungsleitfaden mit international anerkannten Interventionsschritten. Erkennen und aktives Ansprechen von Gewalterfahrungen. Rechtssichere ärztliche Dokumentation vorliegender Verletzungen und Beschwerden. Gewährleisten von Schutz und Sicherheit und Vermitteln von Informationen über weiterführende Versorgungs-, Beratungs- und Schutzangebote. Wichtig für medizinische Fachkräfte ist, auf Hinweiszeichen für ein mögliches Vorliegen häuslicher Gewalt zu achten. In der wissenschaftlichen Literatur werden folgende Warnzeichen, Red Flags, benannt.
Situative Faktoren.
Die Begleitperson versucht, die Situation zu kontrollieren, spricht für den Patienten, die Patientin. Das Verhalten des Patienten, der Patientin gegenüber der Begleitperson ist auffällig. Die Erklärungen zum Verletzungshergang stimmen nicht mit deren Art und Lage überein. Der Zeitraum zwischen dem Entstehen und Aufsuchen der Rettungsstelle ist auffällig lang. Verletzungen werden verdeckt oder bagatellisiert.
Körperliche Verletzungen.
Multiple, mehrzeitige Verletzungen unterschiedlicher Färbungen und Heilungsstadien. Geformte oder strukturierte Verletzungen, die auf den Einsatz eines Gegenstands schließen lassen. Verletzungen im Kopfbereich, an Unterarmen und Händen, sogenannte Abwehrverletzungen und zahlreiche Verletzungen durch stumpfe Gewalt.
Gynäkologische und geburtshilfliche Aspekte.
Schmerzen und hohe Anspannung bei Vaginaluntersuchungen. Vaginalentzündung. Vaginale und rektale Verletzungen. Schwangerschaftskomplikationen. Früh-, Fehl- und Totgeburten und Blutungen im ersten und zweiten Trimester der Schwangerschaft.
Psychosomatische und psychische Beschwerdebilder.
Angst- und Panikattacken, Schlafstörungen, Erschöpfungszustände, unspezifische Schmerzsyndrom, Bauch- oder Unterleibsbeschwerden, Depressionen, Suizidgedanken oder Versuche und posttraumatische Belastungsstörungen.
Gesundheitsverhalten.
Unachtsamer Umgang mit chronischen Erkrankungen. Vermeiden oder mangelnde Inanspruchnahme von Früherkennungsangeboten oder schwangeren Vorsorge und Medikamenten- und Suchtmittelkonsum.
Fallbeispiel. Vorgeschichte.
Einer 41 Jahre alten Frau wird morgens gegen 5.30 Uhr auf dem Weg zur Arbeit in der Firmengarage von ihrem Ex-Partner aufgelauert. Sie wird von ihm mit einer Metallstange niedergeschlagen. Die Geschädigte gab bei der körperlichen Untersuchung an, sich zusammengekauert und durch ein Vorhalten der Arme geschützt zu haben. Hierbei zog sie sich eine Fraktur des fünften Mittelhandknochens der rechten Hand zu. Bei Eintreffen weiterer Kollegen habe sich der Ex-Partner ruhig entfernt. Die Eisenstange habe er mitgenommen. Die körperliche Untersuchung der Geschädigten erfolgte auf Anordnung der Polizei 3 Tage nach dem Ereignis. Die Verletzungen zeigten dementsprechend bereits Zeichen der Wundheilung.
Beurteilung.
Bei der körperlichen Untersuchung waren zahlreiche ältere Hämatome von bräunlich-grün-gelblicher Farbe infolge stumpfer Gewalteinwirkung festzustellen. Schläge mit einer Eisenstange, wie von der Geschädigten beschrieben, erschienen zur Verursachung geeignet. Die Unterblutungen an den Unterarmen fanden sich an abwehrtypischer Stelle. Der Bruch des fünften Mittelhandknochens ist als Zeichen erheblicher Gewalteinwirkung zu bewerten. Die Schürfungen am Unterschenkel sind mutmaßlich im Rahmen des Hinkauerns auf dem Parkplatz und eines Anstoßens entstanden. Zusammenfassend stand das Verletzungsbild in Übereinstimmung mit der Schilderung durch die Geschädigte.
Formen körperlicher Gewalt.
Die Art und Weise einer Gewalteinwirkung bestimmt die daraus resultierende Verletzung. Aus rechtsmedizinischer Sicht wird zwischen verschiedenen Gewalteinwirkungen unterschieden.
Stumpfe Gewalteinwirkung.
Die Möglichkeiten zur Verursachung stumpfer Gewalteinwirkungen sind außerordentlich vielfältig. Ursachen können unter anderem Schläge mit einem flächigen Gegenstand, Hand- oder Faustschläge, festes Zugreifen, Tritte sowie Sturzereignisse sein.
Verletzungsfolgen.
Hautein- und Unterblutung. Flächige, initial blaurot bis violett erscheinende Hautverfärbung, im weiteren Verlauf infolge der Wundheilung bräunlich bis grün-gelblich erscheinend. Hautoberfläche intakt. Bei Einwirkung mit einem Gegenstand kann eine charakteristische, geformte Hauteinblutung resultieren, die eine Zuordnung zu einem entsprechenden Gegenstand gestattet. Hautschürfungen. Verletzung oberster Hautschichten bei tieferer Schürfung mit Austritt von Gewebsflüssigkeit oder Blut, das zunächst gerinnt und in einen Wundschorf umgewandelt wird. Quetschrisswunde. Unregelmäßig gestaltete offene Wunde mit fetzigen Wundrändern, angrenzender Schürfung und in der Tiefe stehen gebliebenen, sogenannten Gewebsbrücken. Lokalisation an Körperregionen mit geringer Weichteildicke über den Knochen. Knochenbruch. sichere und unsichere Knochenbruchzeichen, Röntgenbefund.
Halbscharfe Gewalteinwirkung.
Halbscharfe Gewalt stellt einen Übergang zwischen stumpfer und scharfer Gewalteinwirkung dar. Die Wunden zeigen sowohl Charakteristika der scharfen als auch der stumpfen Gewalteinwirkung.
Verletzungsfolgen.
Eine halbscharfe Gewalteinwirkung bedingt bei Verletzungsentstehung immer eine Kontinuitätsdurchtrennung der Haut. In der Regel entstehen glattrandig imponierende Hautdurchtrennungen, die eine leichte Schürfung der Wundränder sowie eine angrenzende Hautunterblutung aufweisen. In der Tiefe der Wunde sind noch Gewebsbrücken erkennbar. Auch Bissverletzungen werden zur halbscharfen Gewalt gezählt.
Scharfe Gewalteinwirkung.
Verletzungen infolge scharfer Gewalteinwirkung können durch ganz unterschiedliche Gegenstände verursacht werden. Hierzu zählen unter anderem Messer, Scheren, Rasierklingen, Glasscherben, Blechstreifen, Nadeln und zahlreiche Werkzeuge, die zur Durchtrennung bzw. Bearbeitung von Werkstoffen gedacht sind.
Verletzungsfolgen.
Eine scharfe Gewalteinwirkung bedingt eine Kontinuitätsdurchtrennung der Haut. Je nach Tiefe kann bei Durchtrennung sämtlicher Hautschichten eine weite klaffende Wunde resultieren. In der Wunde sind keine Gewebsbrücken erkennbar. Wundränder sind im Regelfall glatt und weisen einen spitzen Wundwinkel auf. Bei entsprechender Strukturierung des Gegenstands, zum Beispiel Wellenschliff einer Messerklinge, kann ein unregelmäßiger Wundrand resultieren.
Strangulation.
Strangulation steht als Überbegriff für verschiedene, eine Kompression der Halsweichteile bedingende Gewalteinwirkungen. Hierzu zählen Würgen, Drosseln und Erhängen. Unter Würgen wird eine manuelle Kompression der Halsweichteile ohne ein Hilfsmittel verstanden. Beim Drosseln wird die Kompression der Halsweichteile mit einem Strangwerkzeug durch Muskelkraft erzeugt. Beim Erhängen bewirkt das Gewicht der im Strangwerkzeug befindlichen Person die Kompression der Halsweichteile.
Verletzungsfolgen.
Bei einer Kompression der Halsweichteile ist zwischen lokalen Verletzungsfolgen infolge der umschriebenen Gewalteinwirkung am Hals und den sogenannten Fernfolgen durch Auslösung eines Stauungssyndroms zu unterscheiden. Das Verletzungsbild beim Würgen kann sehr mannigfaltig sein. Häufig sind oberflächliche Kratz- und Schürverletzungen erkennbar, sowie fein- und grobfleckige Einblutungen der Haut. Die Fingernägel können charakteristische halbmondförmige Kratzverletzungen verursachen. Beim Drosseln entstehen im Regelfall bandartige, horizontal verlaufende Hautverletzungen, die als Unterblutung oder Schürfung imponieren können. Je nach verwendetem Drosselwerkzeug können die Strangmarken sehr diskret sein bzw. auch fehlen oder aber auch schmal und deutlich sichtbar sein. Die Kompression der Halsweichteile beim Würgen oder Drosseln bedingt eine Störung der Blutzirkulation im Kopf-Halsbereich mit Ausbildung eines sogenannten Stauungssyndroms. Folgen sind eine bläulich-livide Verfärbung der Gesichtshaut mit Gedunsensein sowie die Ausbildung zahlloser petechialer Einblutungen in den Augenbindehäuten, der Mundvorhofschleimhaut, der Haut hinter den Ohren, im Gesichtsbereich sowie der behaarten Kopfhaut. Die Kompression der Halsweichteile kann neben den äußerlich sichtbaren Verletzungen auch zu Verletzungen der Halsorgane führen. Hierbei ist insbesondere auf Schluckbeschwerden bzw. Störung der Sprache zu achten. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche HNO-ärztliche Untersuchung zu veranlassen.
Thermische Gewalteinwirkung.
Durch die Einwirkung von heißen Flüssigkeiten oder Gegenständen auf den Körper werden Verletzungen verursacht, die als thermische Gewalteinwirkung zu definieren sind.
Verletzungsfolgen.
Das Ausmaß bzw. die Schwere der Verletzung wird im Wesentlichen von der Temperatur und der Einwirkzeit bestimmt. Grundsätzlich gilt, dass höhere Temperaturen eine kürzere Einwirkzeit zur Verursachung der Verletzung benötigen. Es finden sich die typischen stadienhaften Abläufe mit Erythem, Blasenbildung und Nekrose. Bei Verbrennungen kann auch eine Karbonisation als schwerste Form resultieren. Je nach Vorgang kann bei einer Verbrühung das Verletzungsgebiet scharf oder aber irregulär landkartenartig begrenzt sein. Bei Verbrennungen kann die Form der Verletzung Rückschlüsse auf den verursachenden Gegenstand zulassen.
Gesundheitliche Folgen häuslicher Gewalt.
Opfer häuslicher Gewalt erfahren diese in der Regel über einen langen Zeitraum in unterschiedlichen Formen. Neben den akuten verletzungsbedingten Folgen körperlicher Misshandlung ist auch an chronische Folgen psychischer, sexueller, sozialer und ökonomischer Misshandlung zu denken. In der bundesweiten Prävalenzstudie konnte herausgearbeitet werden, dass von den Frauen, die körperliche oder sexuelle Übergriffe durch aktuelle oder frühere Beziehungspartner erlebt haben, knapp ein Drittel angaben, im bisherigen Leben nur eine Gewaltsituation durch Partner erlebt zu haben, während 36% 2 bis 10 Situationen benannten und ein weiteres Drittel mehr als 10 bis hin zu über 40 Situationen. 64% der Betroffenen erlitten körperliche Verletzungen. Im ärztlichen Alltag imponieren vordergründig akute Verletzungen im Rahmen körperlicher Gewalt. Die Auswirkungen häuslicher Gewalt gehen aber über körperliche Verletzungen weit hinaus. Das Risiko für die Ausbildung einer PTBS ist nach erlittener Gewalt durch den Beziehungspartner deutlich erhöht. Verlässliche Zahlen über die Häufigkeit der PTBS in Fällen häuslicher Gewalt liegen für Deutschland nicht vor. Opfer häuslicher Gewalt zeigen ein erhöhtes Risiko für Abhängigkeitserkrankungen. Die chronische Gewaltsituation mit der permanenten Gefahr einer akuten Exazerbation bedeutet für das Opfer eine schwere psychische Belastung. Neben körperlichen Folgen der Gewalt treten häufig psychosomatische Erkrankungen oder psychische Störungen auf. Psychosomatische Störungen können unterschiedlich ausgeprägt sein.
Befindlichkeitsstörungen.
Hierzu zählen als unangenehm empfundene Stimmungen und Körperwahrnehmungen, die nicht mit krankhaften körperlichen Veränderungen verbunden sind. Klassische Symptome einer Befindlichkeitsstörung sind Nervosität, Gereiztheit, Abnahme der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit, Konzentrationsschwäche, Unlust, Apathie, Niedergeschlagenheit und Traurigkeit.
Funktionelle Störungen.
Unter funktionellen Störungen werden organbezogene Symptome ohne krankhafte Veränderungen der Organe verstanden. Hierzu zählen Herzklopfen, Herzrasen, Kreislaufschwäche, Durchfall, Verstopfung und Übelkeit sowie Störungen des Sexuallebens.
Psychosomatosen.
Unter Psychosomatosen werden Organerkrankungen verstanden, die durch ein Zusammenspiel von biologischen und psychischen Krankheitsfaktoren ausgelöst werden. Hauptursache sind emotionale Belastungen und starker Stress im Rahmen der häuslichen Gewaltsituation. Dies führt zu krankhaften Organveränderungen, die im Rahmen einer entsprechenden Diagnostik erfasst werden können.
Posttraumatische Belastungsstörung. PTBS.
Die PTBS entsteht gemäß der ICD-10 als eine verzögerte oder protrahierte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Typische Merkmale sind das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen. Träumen oder Albträumen, die vor dem Hintergrund eines andauernden Gefühls von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit auftreten. Ferner finden sich Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, Teilnahmslosigkeit der Umgebung gegenüber, Freudlosigkeit sowie Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten. Meist tritt ein Zustand von vegetativer Überregbarkeit mit Vigilanzsteigerung, einer übermäßigen Schreckhaftigkeit und Schlafstörung auf. Angst und Depression sind häufig mit den genannten Symptomen und Merkmalen assoziiert und Suizidgedanken sind nicht selten. Der Beginn folgt dem Trauma mit einer Latenz, die wenige Wochen bis Monate dauern kann. Der Verlauf ist wechselhaft.
Merke: Diagnostik und Therapie einer PTBS obliegen einem entsprechend qualifizierten ärztlichen oder psychologischen Psychotherapeuten. Rechtliche Grundlagen: Straftatbestände nach dem Strafgesetzbuch.
Die Begehung häuslicher Gewalt kann zur Erfüllung folgender Strafbestände führen: Körperverletzung, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, Misshandlung von Schutzbefohlenen, sexueller Missbrauch, Bedrohung, Nötigung, Beleidigung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch.
Schweigepflicht.
Ein wesentlicher Garant für ein Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Zahnarzt ist die zahnärztliche Schweigepflicht. Die zahnärztliche Tätigkeit unterliegt den gesetzlichen Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches, des Strafgesetzbuches sowie der Berufsordnung als standesrechtliche Regelung. Die zahnärztliche Tätigkeit stellt privatrechtlich einen Dienstvertrag nach § 611 BGB dar, woraus sich unter anderem die Pflicht zur Verschwiegenheit ergibt. Weitere Regelungen zum Behandlungsvertrag finden sich unter den § 630a bis h BGB. Des Weiteren gehören Zahnärzte einer Berufsgruppe an, die gemäß § 203 Strafgesetzbuch einer Verschwiegenheitspflicht unterliegt. Die standesrechtliche Regelung unterliegt der Berufsordnung, die in den einzelnen Bundesländern durch die dort ansässigen Landeszahnärztekammern erlassen wird. Beispielhaft sei auf die Berufsordnung für Zahnärzte im Freistaat Sachsen verwiesen. Hier regelt § 7 die Verschwiegenheit wie folgt. Der Zahnarzt hat die Pflicht, über alles, was ihm in seiner Eigenschaft als Zahnarzt anvertraut und bekannt geworden ist, gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu wahren.
Kave. Schweigepflicht gilt selbstredend nicht nur für Zahnärzte, sondern auch für das medizinische Personal der Praxis. Durch geeignete Maßnahmen in der Praxisorganisation ist eine unberechtigte Einsichtnahme in Patientenunterlagen durch Dritte, zum Beispiel Reinigungspersonal, zu verhindern.
Die Schweigepflicht umfasst neben medizinischen Daten auch alle privaten Informationen, die dem Zahnarzt während seiner zahnärztlichen Tätigkeit bekannt gemacht werden. Selbst die Inanspruchnahme eines Zahnarztes unterliegt der Schweigepflicht. Ein Bruch der Schweigepflicht kann somit zivilrechtliche, strafrechtliche und standesrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Vorgehen bei häuslicher Gewalt.
Die Weitergabe von Patienteninformationen an Dritte ist somit zunächst nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Patienten möglich. Bei Opfern häuslicher Gewalt kann die Weitergabe von erhobenen Befunden an Dritte, zum Beispiel Polizeidienststellen, nur nach ausdrücklicher Entbindung von der zahnärztlichen Schweigepflicht erfolgen. Bei einer entsprechenden Befundanfrage seitens der Polizei ist auf das Vorliegen einer Entbindung von der zahnärztlichen Schweigepflicht unbedingt zu achten. Bei erwachsenen Opfern, die nicht in der Lage sind, ihren eigenen Willen zu äußern, kann der mutmaßliche Wille des Opfers einen Bruch der Schweigepflicht rechtfertigen.
Vorgehen bei Kindeswohlgefährdung.
Bei begründetem Verdacht einer Kindeswohlgefährdung ist zum Schutz des Kindes eine Meldung an entsprechende Institutionen bei einem Bruch der Schweigepflicht möglich. Grundlage hierfür ist § 34 Strafgesetzbuch, rechtfertigender Notstand. Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib eine Tat begeht, um die Gefahr von einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen das geschützte Interesse, das beeinträchtigte, wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. Unter den widerstreitenden Interessen sind hier die Schweigepflicht einerseits und der Schutz des Kindes vor weiteren Gefahrensituationen andererseits zu verstehen.
Merke: Die Meldung des Verdachts kann an das Jugendamt, die Polizei oder die Staatsanwaltschaft erfolgen.
Am 01.01.2012 trat das Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen in Kraft. Artikel 1 umfasst das Gesetz zur Kooperation im Kinderschutz. Gemäß § 4 können Ärzte bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung das Jugendamt über den Verdacht informieren. Des Weiteren besteht für Ärzte ein Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft des Jugendamts. Das Bundeskinderschutzgesetz stellt somit eine weitere Legitimation zur Meldung des Verdachts einer Kindeswohlgefährdung dar.
Vorgehen bei Gewalt gegen Ältere.
Solange die geschädigte Person ihre eigenen Interessen vertreten kann, kann ein Bruch der Schweigepflicht nur mit ausdrücklicher Einwilligung erfolgen. Handelt es sich dagegen um eine hilflose Person, die ihre eigenen Interessen nicht mehr wahrnehmen kann, so ist ein Bruch der Schweigepflicht gerechtfertigt, wenn damit eine weitere Gefährdungssituation unterbunden werden kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn über die Person des Betreuers eine Änderung der Gefährdungssituation nicht erreicht werden kann, zum Beispiel bei Verdacht einer Gewalteinwirkung durch pflegende Angehörige, die auch als Betreuer eingesetzt sind. Die Verdachtsmeldung kann in derartigen Fällen an das Familiengericht bzw. ebenfalls an Polizei oder Staatsanwaltschaft erfolgen.
Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen.
Häusliche Gewalt wird staatlicherseits als Straftat und nicht als interfamiliäre Streitigkeiten bewertet. Täter werden für ihr gewalttätiges Verhalten konsequent in die Verantwortung genommen. Sie können der Wohnung verwiesen werden. Das Gewaltschutzgesetz bietet Maßnahmen zum Schutz vor Verletzung von Körper, Gesundheit und Freiheit oder der Drohung mit solchen Verletzungen sowie Nachstellungen, Belästigungen, Stalking direkt oder per Fernkommunikation. Der § 1 des Gewaltschutzgesetzes beinhaltet ein Kontaktverbot der gewalttätigen Person gegenüber der gewaltbetroffenen Person. Es enthält ein Wohnungsbetretungsverbot und Näherungsverbot, auch über Fernkommunikation. Das Gericht kann die zur Abwendung weiterer Verletzungen erforderlichen Maßnahmen treffen und kann insbesondere anordnen, dass der Täter es unterlässt, die Wohnung der verletzten Person zu betreten, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung der verletzten Person aufzuhalten, zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich die verletzte Person regelmäßig aufhält, eine Verbindung zur verletzten Person auch unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit der verletzten Person herbeizuführen. Der Paragraph 2 des Gewaltschutzgesetzes regelt die Überlassung der gemeinsam genutzten Wohnung.
Ansprechen des Verdachts auf häusliche Gewalt und Gesprächsführung.
Das Ansprechen einer häuslichen Gewaltsituation fällt sowohl den Betroffenen als auch den Fachkräften im Gesundheitswesen oft schwer. Die Ursachen hierfür sind sicher mannigfaltig. Auf Seiten der Fachkräfte führt häufig ein unzureichendes Wissen über die Problematik der häuslichen Gewalt zu Unsicherheit und damit auch zu einem Nicht-Ansprechen des Verdachts. Signal e.V. hat auf der Homepage umfassende Empfehlungen zur Intervention bei häuslicher Gewalt gegeben. Das aktive Ansprechen von Gewalt ist eine wesentliche Voraussetzung, da Betroffene aus Angst und Scham nicht darüber berichten. Zeigen Sie mit entsprechenden Aussagen an, dass Sie sensibel für die Thematik Gewalterfahrung sind, zum Beispiel: Wir wissen, dass in vielen Paarbeziehungen Gewalt ausgeübt wird. Darüber zu sprechen ist nicht leicht. Wir haben uns angewöhnt, mögliche Gewalterfahrungen offen anzusprechen und Unterstützung anzubieten. Das Auslegen von Flyern über häusliche Gewalt und von Beratungsstellen zeigt, dass Sie für die Problematik offen sind. Ein Interview mit konkreten Fragen hilft Betroffenen, sich zu öffnen und von eigenen Gewalterfahrungen zu berichten. Eine Befragung sollte ausschließlich ohne die Anwesenheit von Begleitpersonen geschehen. Bei Sprachbarrieren ist auf eine professionelle Übersetzung zu achten. Keinesfalls sollten die Kinder oder Angehörigen als Dolmetscher agieren. Mögliche Fragestellungen sind zum Beispiel: Kann es sein, dass Sie geschlagen, getreten, geschubst, gestoßen wurden? War es Ihr Partner, Ihre Partnerin? Hat Ihr Partner, Ihre Partnerin Ihnen schon einmal gedroht, Sie einzusperren, Sie zu schlagen, Sie umzubringen, Dinge zu tun, von denen er weiß, dass Sie das nicht wollen? In der Befragung ist nicht nach häuslicher Gewalt zu fragen, da viele Betroffene sich mit diesem Begriff nicht identifizieren können. Fachkräfte des Gesundheitswesens sind keine Ermittler, deshalb ist auf das Stellen ermittelnder Fragen zu verzichten. Gleiches gilt auch für Handlungsanleitungen wie: An Ihrer Stelle würde ich mich trennen, oder: Der gehört doch dafür angezeigt. Bei Bejahung der Gewalterfahrung ist die Betroffene zu ermutigen, darüber zu berichten. Hilfreich ist in der Situation ein ausdrücklicher Hinweis auf die bestehende Schweigepflicht. Der Schilderung der Betroffenen ist unvoreingenommen und offen zuzuhören.
Kave. Die Schilderungen sollen nicht in Zweifel gezogen werden, auch wenn sie bruchstückhaft, widersprüchlich oder nur schwer nachvollziehbar erscheinen.
In der Gesprächsführung ist der Betroffenen zu vermitteln, dass Gewalt ein Unrecht und sie nicht für die Gewalt verantwortlich ist. Sollte die Frage auf erlittene Gewalt verneint werden, so ist dies zu respektieren. Bei einem Fortbestehen des Verdachts kann auch in einem Folgetermin das Gespräch erneut gesucht werden, um Gesprächs- und Unterstützungsbereitschaft zu signalisieren, jedoch ohne aufdringlich zu werden. Eine problematische Situation resultiert, wenn Kinder involviert sind. Allein das Miterleben einer häuslichen Gewaltsituation gegen die Mutter stellt eine Kindeswohlgefährdung dar. Es sollte daher immer eine im Kinderschutz erfahrene Fachkraft konsultiert werden, um über das weitere Vorgehen zu beraten.
Zahnärztliche, ärztliche Untersuchung und Befunddokumentation. Rechtliche Grundlage der Untersuchung.
Die Vorstellung eines Opfers häuslicher Gewalt in einer Gesundheitseinrichtung ist auf unterschiedlichen Wegen möglich. Patientenvorstellung in einer Zahnarztpraxis mit Behandlungsvertrag. Vorstellung eines Patienten zur Untersuchung gemäß § 81a Strafprozessordnung oder § 81c. Vorstellung eines minderjährigen Patienten durch nicht sorgeberechtigte Personen. Bei Vorstellung eines volljährigen Patienten zur Untersuchung oder Behandlung von Verletzungen infolge häuslicher Gewalt unterliegt diese Behandlung den gesetzlichen Regelungen jeder medizinischen Maßnahme. Eine Weitergabe von Befunden oder sonstigen Informationen, die im Rahmen der Behandlung erhoben worden sind, ist nur nach ausdrücklicher Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht möglich. Eine gemäß § 81a oder 81c Strafprozessordnung durch Gerichte, Staatsanwaltschaft oder Polizei angeordnete körperliche Untersuchung unterliegt nicht den gesetzlichen Regelungen einer ärztlichen oder zahnärztlichen Behandlung, da kein Arzt-Patient-Verhältnis besteht. Der Umfang der Untersuchung richtet sich hierbei nach dem Untersuchungsauftrag. Die erhobenen Befunde sind dem Auftraggeber zumeist als Gutachten bzw. Attest mitzuteilen. Eine Weitergabe von erhobenen Befunden, die nicht zur Fragestellung gehören, ist nicht statthaft. Zur Untersuchung minderjähriger Patienten ist grundsätzlich eine Zustimmung der Sorgeberechtigten notwendig. Erfolgt die Vorstellung des Kindes durch Mitarbeiter von Betreuungseinrichtungen oder des Jugendamts, so ist eine Zustimmung der Sorgeberechtigten einzuholen. Keine Zustimmung der Sorgeberechtigten ist nötig, wenn eine Inobhutnahme des Kindes durch das Jugendamt im Vorfeld erfolgte. Natürlich ist eine zahnärztliche Untersuchung im Regelfall auf den Mund- bzw. Gesichtsbereich beschränkt. Die folgende Darstellung einer ärztlichen Untersuchung zur beweissicheren Befunderhebung und Dokumentation soll den notwendigen Umfang verdeutlichen. Es ist klar, dass eine vollständige körperliche Untersuchung im Rahmen einer zahnärztlichen Behandlung nicht erfolgen kann. Wichtig ist darauf hinzuweisen, dass bei einer entsprechenden Verletzungskonstellation an die Möglichkeit einer häuslichen Gewaltsituation gedacht wird und eine weiterführende Untersuchung bzw. Befunddokumentation der betroffenen Person angeboten und idealerweise auch eine entsprechende Vermittlung an einen hausärztlichen Kollegen erfolgt. Hierfür ist es hilfreich, sich in den lokal existierenden Netzwerken zu engagieren und auch als Ansprechpartner für orofaziale Verletzungen und deren Dokumentation zur Verfügung zu stehen.
Durchführung der Untersuchung.
Bei der körperlichen Untersuchung ist auf eine ruhige und ungestörte Untersuchungssituation zu achten. Die Anwesenheit sonstiger Personen ist einzuschränken. Eine Unterbrechung der Untersuchung sollte vermieden werden. Vor Beginn der Untersuchung ist dem Opfer häuslicher Gewalt der Umfang und Ablauf patientengerecht zu erläutern und die Bereitschaft und das Einverständnis zur Untersuchung abzuklären. Des Weiteren ist auch auf die grundlegende Bedeutung einer umfassenden Dokumentation hinzuweisen und die Art und Weise der Dokumentation abzuklären.
Anamneseerhebung.
Am Anfang steht neben der allgemeinen Anamnese auch die Erhebung der Gewaltanamnese. Hierbei sollten folgende Fragestellungen abgeklärt werden. Was ist passiert? Wann ist es passiert? Womit wurde Gewalt ausgeübt? Wie oft wurde Gewalt ausgeübt? Welche Körperregionen waren betroffen? Bei sexualisierter Gewalt? Können sich biologische Spuren am Körper befinden? Bei Bejahung der Frage nach biologischen Spuren ist primär an die Asservierung der biologischen Spuren zu denken. Eine Asservierung ist jedoch nur im engen zeitlichen Kontext zur Tat sinnvoll. Zur Abklärung sind die Art und Weise der Gewalteinwirkung und insbesondere die Umstände der sexualisierten Gewalt zu erfragen. Hierzu zählen die mögliche Übertragung von Sperma, Speichel oder sonstigem DNA-fähigem Material, zum Beispiel Hautabrieb bei Gewalt gegen den Hals. Sollte die Möglichkeit zur Asservierung biologischer Spuren aufgrund des zeitlichen Ablaufs bestehen, so ist die Konsultation einer spezialisierten Einrichtung, zum Beispiel der Rechtsmedizin, anzustreben. Insbesondere das Würgen oder Drosseln kann bei entsprechender Intensität eine lebensgefährliche Behandlung darstellen. Die betroffene Person ist deshalb nach Symptomen wie Schmerzen im Halsbereich, Schluck- oder Sprachstörungen, Bewusstseinseintrübung, Schwindel sowie unwillkürlichem Urin- oder Kotabgang zu befragen.
Merke. Nur bei vollständiger Befragung und entsprechender Dokumentation ist im Rahmen einer späteren möglichen Hauptverhandlung eine Einschätzung zu Fragen der Lebensgefährlichkeit bzw. einer akuten Lebensgefahr durch den forensischen Sachverständigen möglich.
Die während der Anamnese erhobenen Befunde müssen sorgfältig dokumentiert werden. Insbesondere aussagekräftige Zitate sollten auch als solche gekennzeichnet in die Dokumentation Eingang finden. Insbesondere nach sexualisierter Gewalt ist das Nachtatverhalten zu dokumentieren und die geschädigte Person nach dem Verbleib der getragenen Kleidung zu befragen.
Asservierung biologischer Spuren.
Zur Vermeidung einer Kontamination sind durch den Untersucher Handschuhe und gegebenenfalls ein Mundschutz zu tragen. Sogenannte Hautkontaktspuren, zum Beispiel Griffspuren, Speichel durch Lecken an der Haut, angetrocknete Sekretspuren können mit angefeuchteten sterilen Wattetupfern durch Abtreiben gesichert werden. Bei Angabe einer Vergewaltigung sind vor Durchführung der gynäkologischen Untersuchung Abstriche der äußeren Genitalregion, des Scheideneingangs und der Scheide zu sichern. Bei anamnestischer Angabe von Oral- oder Analverkehr sind ebenfalls Abstriche zu sichern.
Merke. Eine Lagerung der gewonnenen Abstriche ist entweder nach Lufttrocknung oder sofortiger Tiefkühlung möglich. Alle Abstrichröhrchen sind eindeutig mit Namen, Datum und Ort des Abstrichs zu beschriften. Untersuchung.
Die Untersuchung richtet sich nach den anamnestischen Angaben der geschädigten Person. Eine körperliche Auseinandersetzung stellt eine hochdynamische Situation dar. Es ist für das Opfer häufig nicht möglich, bei einer Vielzahl von Gewalteinwirkungen im Rahmen einer Tathandlung diese detailliert wiederzugeben. In derartigen Fällen ist eine Ganzkörperuntersuchung anzustreben. Die einzelnen Körperregionen sind separat zu untersuchen. Es ist darauf zu achten, dass lediglich die zu untersuchende Körperregion hierzu entkleidet wird. Bei Gewalteinwirkungen gegen den Hals oder ein Komprimieren des Brustkorbs können neben lokalen Verletzungsfolgen auch Fernfolgen im Sinne des Stauungssyndroms resultieren. Eine Inspektion der Augenbindehäute, der Mundhöhle und der Haut hinter den Ohren gehört zu jeder körperlichen Untersuchung.
Dokumentation.
Eine gerichtsverwertbare Dokumentation kann von jedem Zahnarzt oder Arzt vorgenommen werden. Gerichtsverwertbar bedeutet hierbei, dass die Verletzungen eindeutig und nachvollziehbar dokumentiert sind und sich alle Verfahrensbeteiligten ein Bild von der Verletzung machen können. Die Befunddokumentation stellt somit ein wesentliches Beweismittel in einem möglichen Strafverfahren dar. Die forensische Nutzung erfordert eine entsprechend hohe Qualität der Befunddokumentation. Folgende Punkte müssen in einer Befunddokumentation niedergelegt werden: Datum und Uhrzeit der Befunderhebung, Namen aller bei der Untersuchung anwesenden Personen, Körpergröße und Körpergewicht der zu untersuchenden Person, psychischer Zustand, Verletzungsbefunde. Je präziser ein Verletzungsbefund beschrieben wird, umso größer ist die Möglichkeit einer späteren Rekonstruktion des Tatgeschehens im Rahmen einer weiterführenden gutachterlichen Beurteilung durch den Sachverständigen im Rahmen eines Strafverfahrens. Die Beschreibung einer traumatischen Verletzung muss deshalb folgende Punkte umfassen: Lokalisation der Verletzung, das heißt genaue Beschreibung der verletzten Körperregion, zum Beispiel Oberarmrückseite, rechte Schläfenregion, kleinfingerseitige Kante des Unterarms. Art der Verletzung, zum Beispiel Hämatom, Hautabschürfung, Verfärbung, Schwellung, Eindellung, Hautdurchtrennung mit glattrandigen oder fetzigen Wundrändern und Nachweis oder Fehlen von Gewebsbrücken, Verdacht auf Kälte- oder Hitzeeinwirkung. Größe der Verletzung in Zentimeter. Form der Verletzung, zum Beispiel kreisförmig, strichförmig, flächenhaft, rechteckig, parallel verlaufend, gruppiert angeordnet, landkartenartig begrenzt. Farbe von Hämatomen und bei Einverständnis die Anfertigung fotografischer Aufnahmen mit einem Maßstab. Ziel der Befunddokumentation ist eine möglichst exakte Beschreibung der Verletzungen. Eine Interpretation der Befunde bezüglich Alter und Entstehungsweise sowie die Einordnung in einen bestimmten Sachverhalt sollte forensisch erfahrenen Fachkollegen vorbehalten bleiben.
Kave. Eine nachträgliche Einordnung der Verletzungen in eine bestimmte Tathandlung ist nur möglich, wenn anhand der Beschreibung die genaue Lokalisation und Art der Verletzung nachvollzogen werden kann. Ungenaue Beschreibungen bzw. die Verwendung unbestimmter Begriffe wie multiple Prellmarken am ganzen Körper lassen eine weiterführende Beurteilung nicht zu und dienen somit nicht dem Opferschutz.
Verschiedene Landesärztekammern haben Leitfäden zum Umgang mit Opfern häuslicher Gewalt erstellt. In Sachsen wurde 2007 der Leitfaden für Ärztinnen und Ärzte zum Umgang mit Opfern häuslicher Gewalt vom Sächsischen Ministerium für Soziales herausgegeben. Daran anschließend konnte das Modellprojekt Hinsehen, Erkennen, Handeln im Gesundheitswesen umgesetzt werden. Ziel war die Sensibilisierung und Qualifizierung der Fachkräfte im Gesundheitswesen im Umgang mit dem Thema häusliche Gewalt und Gewalt in der Familie. Im Rahmen dieses Projekts wurden zahlreiche Informations- und Hilfsmittel entwickelt. Besonders empfehlenswert ist ein interaktiver Dokumentationsbogen bei häuslicher Gewalt. Der Vorteil der Nutzung des Dokumentationsbogens liegt in der strukturierten Vorgehensweise, die sicherstellt, dass alle wesentlichen Aspekte der gerichtsverwertbaren Dokumentation erfüllt werden. Der Dokumentationsbogen kann direkt nach dem Download am PC ausgefüllt und ausgedruckt werden. Zusätzlich können in verschiedenen Körperschemata Verletzungen in ihrer genauen Lokalisation eingezeichnet werden. Der Download steht bereit unter www.hinsehen-erkennen-handeln.de. Ebenfalls sehr zu empfehlen ist der Dokumentationsbogen des Signal e.V. Dieser kann über die Homepage heruntergeladen bzw. ebenfalls direkt am PC ausgefüllt und ausgedruckt werden.
Abklärung der Schutzbedürftigkeit.
Häusliche Gewalt bedeutet auch immer eine potenzielle, akute, erneute Gefährdung der betroffenen Person. Gerade in der Phase der Trennung oder kurz danach ist die Gefahr lebensgefährlicher oder gar tödlicher Angriffe am höchsten. Bedenken und Ängste der betroffenen Person sollten deshalb immer sehr ernst genommen werden. Im Gespräch sollte Folgendes konkret abgeklärt werden. Traten die Gewalttätigkeiten in der letzten Zeit häufiger auf oder nahmen an Schwere zu? Bestehen Suizidgedanken oder wurde bereits ein Suizidversuch unternommen? Drohte der Partner gegenüber der betroffenen Person, sich selbst oder die Kinder zu verletzen oder zu töten? Das Aushändigen von Informationsmaterial über Beratungsstellen bzw. die Vermittlung eines direkten Kontakts hilft, im Notfall jederzeit Unterstützung zu erhalten. Sollte der betroffenen Person eine Rückkehr in die Häuslichkeit unmöglich erscheinen, so sind alternative Möglichkeiten einer sicheren Unterbringung zu prüfen. Immer sollte auch die Möglichkeit einer Kindeswohlgefährdung thematisiert und gegebenenfalls eine insoweit erfahrene Fachkraft des Jugendamts beigezogen werden.
Fazit:
Häusliche Gewalt als Gewalt in partnerschaftlichen Beziehungen ist ein in allen sozialen Schichten verbreitetes Problem. Überwiegend werden Frauen Opfer häuslicher Gewalt. Häusliche Gewalt bedingt ein breites Spektrum somatischer, psychosomatischer und psychischer Befunde. Der Verdacht auf häusliche Gewalt soll aktiv angesprochen werden. Die Dokumentation der Verletzungen muss gerichtsverwertbar sein. Die Schutzbedürftigkeit der betroffenen Person ist abzuklären. Betroffenen sollte Informationsmaterial über Schutz- und Beratungsangebote vermittelt werden. Die Dokumentation unterliegt der ärztlichen, zahnärztlichen Schweigepflicht und bedarf vor Weitergabe einer ausdrücklichen Entbindung durch die betroffene erwachsene Person. Die eigenmächtige Weitergabe der Informationen kann zivil-, standes- und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Besondere Regelungen gelten bei Kindern.